Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Moderator Adalbert Sinjawski
und Anna Braun, Kunstwissenschaftlerin aus Berlin.
Pete Townshend, Frontmann der Band The Who, packt seine E-Gitarre am Hals, hebt sie über den Kopf und zertrümmert sie auf dem Bühnenboden. Mehr als 3000 Mal soll der Musiker das nach Konzerten gemacht haben. Steckt tatsächlich darin ein künstlerischer Akt?
Ja, zumindest ist es zurückzuführen auf eine Idee, die er in der Art School aufgreift. Das sind ja viele, viele Musiker, die in der Zeit in Großbritannien aus der Kunsthochschule kommen. Und bei Townshend ist es eben besonders schön nachweisbar, weil der am Ealing College of Art studiert hat von 61 bis 64. Und dort hat er im Dezember 62 einen Gastvortrag von dem Künstler Gustav Metzger gehört, der als in Deutschland geborener polnischer Jude nach Großbritannien mit dem Kindertransport kam und in den 50er Jahren die Autodestructive Art gegründet hat. Es geht darum vor allem, dass man so Zerstörung als künstlerische Gestaltungspraxis entwickelt. Und Pete Townshend hatte diesen Vortrag gehört und unter anderem daraufhin dann dieses Markenzeichen der Gitarrenzertrümmerung darauf zurückgeführt hat.
Anna Braun, man merkt es, Sie sind Kunstwissenschaftlerin und Autorin des Buches Von Art School bis Underground Club, Räume der Interaktion von visueller Kunst und Popmusik im London der 1960er Jahre. Aus diesen kreativen Zentren sind ja zahlreiche erfolgreiche Musiker hervorgegangen, wie Brian Eno, John Lennon, Brian Ferry, David Bowie, Ray Davis oder eben Pete Townshend. Das Aufprallgeräusch und die Töne, die bei dieser Gitarrenzerstörung entstanden sind, die waren Teil dieses Konzerts, dieser autodestruktiven Kunst im Geiste von Metzger, ja?
Genau, also ob es tatsächlich im Geist von Metzger war, lassen wir mal vielleicht so stehen, weil es ist, Metzger hat tatsächlich zeitlebens immer wieder etwas betont, dass dieser subversiv-politische Charakter, den er eigentlich als Idee hatte, hinter dieser autodestructive Art mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust im Hintergrund bei Townshend natürlich irgendwo verloren geht. Aber trotzdem hat er immer wieder betont, er hat es aus der Kunsthochschule übernommen, er hat die Idee versucht weiterzuentwickeln und diese Rückkopplung, also dieses Feedback, was man häufig dabei hört, es kommt tatsächlich aus einer Idee von der Kunsthochschule von Roy Ascott, einem Lehrer, den er hatte, der sich stark mit der Kybernetik beschäftigt hat in dieser Zeit. Also es sind viele Ideen oder unter anderem auch, wenn er diesen Windmill-Arm bei der Gitarre macht, wo er immer wieder den Arm nach oben in dieser 12-Uhr-Position beim Gitarrenspiel kurz innehält mit dem Arm, das kommt auch aus diesem Vortrag von Metzger. Also da sind vielfältige Bezüge, auf die er da immer wieder rekurriert in diesen Auftritten.
Zur Popmusik gehören seit ihren Anfängen in den 50ern nicht nur Töne und Aufnahmen, sondern auch Visualität und Performance. Zitat, die Verpackung ist Teil des Inhalts, hat MBL-Musiker Brian Eno einmal geschrieben. Es liegt also in der Natur der Popmusik, auch als Performance und in Galerien zu funktionieren. Kann man das so sehen?
Ja, in Galerien zu funktionieren. Also tatsächlich ist es so, dass die Populärmusik ja irgendwo die Idee von Popart auch wieder zurückholt in ihr ureigenes Medium. Also wir sind tatsächlich da ja wieder in der Populärkultur angekommen und da findet was statt. Und dieser außergewöhnlich enge Austausch zwischen visueller Kunst und Popmusik, der in London eben sehr stark war in den 60er Jahren, ist eben tatsächlich auch kein singuläres Phänomen, sondern neben Pete Townshend waren es eben die Lightshows zur Musik von Soft Machine, Cream und The Who oder auch heute sehr berühmte Plattencover wie Sgt. Pepper und White Album oder Roxy Music, Brian Ferry, diese ganzen Leute. Also das war ein sehr stark kulminiertes Phänomen, was sehr vielfältig ausgefallen ist in dieser Zeit.
Nun ist ja der Kern Ihrer Untersuchung, dass es eben bestimmte physische Räume waren, die es in den 60er und 70er Jahren möglich machten, dass Popmusik und visuelle Kunst eben so eng verbunden waren. Was sind das für Orte?
Ja, also alle Untersuchungen, die bisher dazu stattgefunden haben, sind so aus den 80ern und die rekurrieren immer sehr stark auf diese Art School-Idee. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir überlegt habe, wir haben ja alle diese popkulturellen Spuren in unserem Kopf. Jeder kennt das Sgt. Pepper-Cover, jeder kennt irgendwie die Gitarrenzerstörung von Townshend, aber viele Leute wissen nicht, wo ist das eigentlich entstanden. Und ich habe mich eben auf Spurensuche begeben, um rauszufinden, was war das für ein Entstehungskontext. Und ich habe eben drei Räume rausgefunden oder ausfindig machen können, die dieses Zusammenkommen der Kunstform nicht nur förderten, sondern überhaupt erst ermöglichen. Also ich nenne diese Räume Interaktionsräume. Und es sind neben den Kunsthochschulen eben auch Galerien, die in dieser Zeit neuartig sich entwickeln und so Underground-Clubs wie den UFO Club, aber auch Räume wie das Arts Lab, die heute völlig vergessen sind, wo verschiedene Kunstformen einfach unter einem Dach erstmals wirklich zusammenkamen.
Ja, schauen wir zum Beispiel auf den Londoner Galeristen Robert Fraser. Er verkuppelte das Pop-Art-Künstlerpaar Peter Blake und Jane Howarth mit den Beatles. Resultat: das Cover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja, das ist wohl wahr. Also es war so, dass Robert Fraser schon lange Zeit mit den Beatles gut befreundet war und seine Galerie, die von 62 bis 69 bestand, ja auch quasi zeitgleich mit der Schaffensphase der Beatles zusammenkam und die sich gegenseitig eben nicht nur freundschaftlich zugetan waren, sondern auch eine sehr professionelle Beziehung miteinander pflegten. Und tatsächlich kam die Idee, einen bereits bekannten Künstler für die Covergestaltung zu beauftragen, ging auf ihn zurück. Die Beatles wollten eigentlich ein psychedelisches Cover von The Fool von einer niederländischen Designgruppe und er war der, der gesagt hat, nee, ihr müsst was Neues wagen und nehmt künstlerische Leute, die euch hierbei helfen, wie John Hayworth und Peter Blake, die eben auch tatsächlich das dann umgesetzt haben und er hatte auch den Fotografen Michael Cooper beauftragt, das zu machen. Also tatsächlich ist es so, dass Paul McCartney auch sagt, dass Robert Fraser, obwohl er auf dem Cover nicht genannt ist, tatsächlich der Art Director dieses ganzen Projekts war. Also eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Zusammenhang einnimmt.
Und was ich auch interessant fand bei diesen anderen Räumen, also diesen Underground Clubs, wie eben dieser UFO Club, entstanden die sogenannten ersten Lightshows. Also
tatsächlich, ja.
Die dann eben zu einer Zusammenarbeit mit Soft Machine, der Band, führten. Was waren das für Events?
Genau. Das waren tatsächlich, ist es. Ich muss da heute oft drüber nachdenken, wenn man Popmusikkonzerte sieht, ob das jetzt im Fernsehen ist, bei irgendwelchen Schlagerbooms oder auch, weiß ich nicht was, von Popbands auf großen Bühnen, findet ja heute eigentlich nichts mehr ohne Licht statt. Und das kommt tatsächlich alles aus dieser Zeit, aus diesen experimentellen Multifunktionszentren wie dem UFO Club beispielsweise, wo dann Leute wie Joan Hills und Mark Boyle diese allerersten Lichtshows gestaltet haben, aber wirklich noch mit Projektoren, mit Öl und mit verschiedenen Körperflüssigkeiten, also wirklich noch handmade Lightshows gemacht haben. Und es war eben nur möglich in diesen Räumen, die verschiedene Kunstformen unter einem Dach vereinten und die so eine radikale Offenheit auch für Experimente und neue Kunstformen lebten und ermöglichten.
Wären Sie damals eigentlich gern dabei gewesen?
Ja, wäre ich gerne dabei gewesen. Also tatsächlich fühlte sich diese Buchproduktion ein bisschen an, als wäre ich dabei gewesen. Ich war so viel in London, habe so viel gesprochen mit diesen ganzen Leuten aus der Szene und hatte immer wieder, es war wie so ein Schneeballsystem, habe ich einen getroffen, der hat wieder gesagt, sprich mit dem Nächsten. Also es ist eine immer noch heute sehr eng verwobene Szene und vielleicht auch das letzte Mal gewesen, dass ich mit diesen ganzen Leuten sprechen konnte. Einige sind schon im Prozess des Buches gestorben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätte ich das miterlebt. Ich hätte wahrscheinlich selbst wirklich nicht dabei sein wollen, weil irgendwie ist es interessanter für mich, im Nachhinein darauf zu blicken. Aber es hat sich ein bisschen angefühlt, als hätte ich mit diesen Leuten zusammen gelebt eine Zeit lang.
Was waren das damals eigentlich für Typen, die an diesen Kunstorten verkehrten und eben Musik machten? Gab es da charakteristische Gemeinsamkeiten, etwa eine gemeinsame Haltung des Aufbegehrens oder was war das für ein Gefühl?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Also wenn man sich so eine der wenigen Filmaufnahmen aus dieser Zeit anguckt, beispielsweise aus dieser Robert Fraser Gallery, da findet man eben alle Leute, die zu der Zeit relevant sind, von Popmusikern, von Charlie Watts über Brian Eno, Ray Davis, alle diese Leute zusammen mit den wirklich relevanten Künstlern in dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, auch das Charakteristische, dass dann eben Leute wie Leute aus der Independent Crew, wie Richard Hamilton oder Paolozzi, ebenso dort verkehrten wie diese Popmusiker. Und dadurch eben so eine gleichwertige Ebene entstand, dass man wirklich in einen realen Austausch miteinander kam, in einem tatsächlichen Raum, wo man miteinander sprechen konnte, miteinander Freundschaften schließen konnte. In einer Wohnung von Robert Fraser wurde der Film von Andy Warhol gezeigt, Chelsea Girls. Also waren ganz viele enge Verknüpfungen, wo man miteinander in Ideenaustausch kommen konnte.
Aber was vor allem auffällt, es sind vor allem Männer, die an dieser Schnittstelle Popmusik und Kunst Berühmtheit erlangt haben. War das damals ein rein männliches Phänomen?
Es war zum Teil ein männliches Phänomen, wobei ich auch immer wieder erstaunt bin darüber, dass beispielsweise Sgt. Pepper immer noch bis heute eigentlich als ein Werk von Peter Blake wahrgenommen wird, das Cover von Sgt. Pepper. Und es ist tatsächlich eine Arbeit, die genauso gleichbedeutend von der Künstlerin Jane Hayworth mitgestaltet wird, die damals eben ganz berühmt war für diese großen Tableaus und diese lebensgroßen Stofffiguren, die sie auch dort ausgestellt hat, die sich alle wieder auf dem Cover finden lassen. Und wir sind tatsächlich heute offenbar noch nicht ganz so wirklich einen Schritt weiter, indem wir immer und immer wieder wiederholen, dass es ein Werk von Peter Blake ist. Also Es gab dort schon auch relevante Frauen, aber tatsächlich eher weniger, da stimme ich Ihnen zu.
Und der Yoko Ono, die dann ja auch Musik gemacht hat, ne, und Fluxus-Künstlerin
genau.
war.
Ja, so
aber
auch
es sind doch eher die Ausnahmen, ne?
Genau, es sind eher die Ausnahmen und auch diese Treffen zwischen Yoko Ono und John Lennon ist auf eine Galerie in dieser Zeit zurückzuführen, wo Yoko Ono ausgestellt hat und kurz danach hat wiederum John Lennon in der Fraser Gallery eine Ausstellung gemacht. Also da sind viele enge Verbindungen, aber tatsächlich eher weniger Frauen, ja.
Was können wir eigentlich heute von dieser Kreativphase der 60er lernen? Hatte das Modellcharakter?
Ja, es hat Modellcharakter und ich meine, es ist tatsächlich auch so, dass ich finde gerade jetzt auch unter Corona-Bedingungen, wo wir immer zunehmend immer mehr online einkaufen, online Freunde treffen, jedes Treffen per Zoom-Meeting abhalten, dass man sich vielleicht nochmal so darüber im Klaren wird, dass der reale Raum ja doch dem Virtuellen in vielerlei Hinsicht irgendwas voraus hat, dass nämlich dieser direkte menschliche Kontakt irgendwo doch eine größere Wertigkeit oder eine größere Bedeutung hat. Und ich glaube, das sollte man sich nochmal vergegenwärtigen in dieser Zeit, wo das eben immer stärker in so eine andere Richtung läuft.
Und vielleicht auch sowas wie Interdisziplinarität.
Tatsächlich, ja. Das ist, das findet tatsächlich, wenn man sich nicht so, das ist einfach nicht sehr zielgerichtet gelaufen in dieser Zeit. Es läuft, es ist eben einfach, man geht rein, man guckt, wen man trifft, es passiert dort etwas, was man eben nicht mit einem Klick auf ein Zoom-Meeting mit jemandem ganz Konkreten erschaffen kann. So.
Anna Braun, Autorin des Buches von Art School bis Underground Club, Räume der Interaktion von visueller Kunst und Popmusik im London der 1960er Jahre. Das Buch ist erschienen im Wachsmann Verlag. Ganz lieben Dank für dieses Kursegespräch, Anna Braun.
Vielen lieben Dank, herzlichen Dank, ja. Tschüss.
Soweit der Kurse-Podcast. Alle Ausgaben in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.